SRF 3. Der CA-Special auf SRF 3 heute mit einer unglaublichen Geschichte. Ein Schweizer, der 1973 auf New York mit den besten Musikern im Studio gesessen ist, ein sensationelles Album aufgenommen hat und erst jetzt bei mir im Studio sitzt, um über den Meilenstein, wo erst jetzt rauskommt, 41 Jahre später, reden. Hardy Heppen, schönen guten Abend bei uns.
Ja, danke für die Einladung.
Hast du ein bisschen lang gehabt, von New York bis zu uns?
Ja, kann man sagen, sicher.
41 Jahre, wieso hat es so lange gedauert, dass das Album bei uns angekommen ist? Darüber reden wir heute mit dem Hardy Hepp. Und zuerst, Hardy, sagt dir dieser Song da etwas?
Ja, da singe ich mit, hey.
Nein, da singst du mit, bei den Doobie Brothers.
Im Chörli.
Hört genau an, dann hört ihr den Hardy Hepp. Mein Name ist Peter Wald, das ist der CA Special. Listen to the Music von den Doobie Brothers und der Mann, der bei mir im Studio sitzt, singt auf dem Original-Song selber mit und jetzt singt er gerade nochmal live im SRF3-Studio. Hardy Hepp, wie lange ist es her seit dem Song?
1972, also 42 Jahre.
Und wie kommst du dazu, dort mitzusingen?
Ja, ich hatte alle Türen offen in Hollywood. Bin zum Direktor von der Warner Brothers Amix. Der hat meine Texte durchgeschaut. Und dann habe ich gesagt, ich will ins Studio gehen. Und Lehrer hat gesagt, jetzt machen wir gerade das Album, das zweite Album von den Doobie Brothers. Und dann bin ich dort ins Amigo-Studio auf Hollywood, wo der Ted Templeman produziert hat. Und Don Land war der Tonmeister. Und die haben ihr zweites Album gemacht. Und wir sind sehr schnell eigentlich Freunde geworden. Und ich habe einfach ganz genau aufgepasst, habe wenig gesagt, aber einfach mitgehört und mitgedacht. Und dann ist das der Song gekommen. Es ist noch ein zweiter. Und dann haben sie gesagt, kannst du auch mitsingen.
Du bist einfach wirklich mit der Crème de la Crème von der amerikanischen Musikproduzenten und auch Musiker im Studio gesessen, hier Anfang 70er Jahre. Und hättest sogar auch die Chance gehabt, zu einer eigenen internationalen Musikkarriere, hast dann aber alles ins Sand gesetzt. Wieso?
Ja, die einfache Antwort ist, dass sie eigentlich meine Stimme haben wollen, aber nicht meine Inhalte. Und haben mir viel Geld geboten, aber sie haben gesagt, sie wollen bestimmen, was ich singen muss.
Das hast du nicht mitmachen wollen, trotzdem viel Geld.
Ja, ich habe einfach gesagt, ich kann nur singen, wenn ich halt dahinter stehe. Und vor allem habe ich gemerkt bei mir, dass sich das immer mehr richtig Outdoor entwickelt. Und darum habe ich meine eigenen Lieder schreiben.
Warum der Hardy Hepp lieber stur geblieben ist und auf viel Raum und Geld verzichtet hat, hier 1973, die spannende Geschichte hören wir direkt von ihm, heute im CA Special auf SRF 3. Und da jetzt ein erster Song aus dem fast verlorenen Album. Jetzt ist es wieder auftaucht. Hardly Healed heisst es. Und der Song, den wir jetzt daraus hören, It's a Nickel for the Fiddler. Was ist denn das für ein Song?
Ja, das ist ein ziemlich rassiger Song. Es gibt so Leute, die dann gemeint haben, ich spiele die Geige, aber das stimmt natürlich nicht. Die Geige spielt John Blair. Und sonst ist es im Prinzip ein volksliedartiges Lied, das dann einfach mit diesen Jatzer sehr temporeich und spannend geworden ist.
Jetzt wollen wir mal schauen, wie das rüberkommt, 41 Jahre später. Also ein Song aus dem verschollenen Album. Da, wo der Hardy Hepp an den Weichen gestanden ist zu einer internationalen Karriere, sich aber für sich selber entschieden hat. Den ersten Song daraus.
Listen to the blind man's music in the street. Better get up on your feet. It's a nickel for his fiddle, and it's a nickel for his tune. Play one lazy afternoon. Wrapped in endless night, no matter how hard he tried, I've never seen a light. It's a nickel for his fiddle, and it's a nickel for his tune. Play one lazy afternoon. Fiddle, 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 play you a tune.
Thank you. An einem heissen Pfingstsamstagabend. Eine unglaubliche Geschichte heute im CA Special. 1973 ist der Zürcher Sänger und Songschreiber Hardy Hepp im legendären Atlantic Studio in New York gesessen. Mit den besten Musikern, die es hier weit und breit gegeben hat, hat das Album aufgenommen. Und das Album kommt erst heute raus, sozusagen. Weil heute ist er mein Studiogast. Schönen guten Abend, Hardy Hepp. 41 Jahre hast du gebraucht, bis du zu mir kommst. Was ist passiert?
Nachdem wir das Album aufgenommen haben in New York und ich habe ja gemerkt, dass alle, also Warner Brothers vor allem, probiert haben, mich wirklich zu pushen und zu promoten, haben sie mir, ich habe einen Vertrag für 3 Alben, das war das zweite gewesen.
Und dann hast du einfach dagegen gebockt?
Ja, sie haben einfach einen neuen Vertrag unter die Nase gegeben.
Und den werden wir nachher noch genauer anschauen. Kannst du die Geschichte nachher erzählen? Ja. Weil du hast einfach gebockt. Sozusagen, oder?
Nein, ich habe einfach gesagt, ich kann nur das singen, was ich dahinterstehe.
Da werden wir doch mal noch ein bisschen genauer anschauen. Dann nachher der Hardy Hepp, mein Studiogast. Und wir gehen ganz weit in die Vergangenheit von dir zurück, nämlich in die 60er Jahre, zusammen mit dem Walter Anselmo. Walking on this road.
Nein.
Das ist der CA Special. Redaktion Christoph Allisbach, mein Name Peter Wald. Er hat glänzige Augen.
Ja, das ist die erste Platte, die wir gemacht haben.
So schön.
This road to home, traveling to these hills and valleys, traveling and I'm all alone. Gonna see my mama, gonna see my pa. I've been a long time moving, I get to wonder how they are. Walking on this road to my town, walking on this road to home, traveling through the hills and valleys, traveling and I'm all alone. Gonna see the parson, that's if I could find him in. But he's down there fishing, fishing with my brother Jim. Walking on this road to my town, walking on this road to home, traveling to the hills and valleys, traveling and I'm all alone. Walking on this road to my town, walking on this road to home, traveling through the hills and valleys, traveling and I'm all alone. And if I never get there, tell you what I'm going to do. Gonna write up my letter, tell them I'll be seeing you. Walking on this road to my town, walking on this road to home, traveling through the hills and valleys, traveling and I'm all alone. Every morning finds me mourning, 'cause of all the troubles I see. Life's a losing gamble to me. Cares and dues have got me mourning. Every evening finds me mourning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm mourning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief. Troubles I see, life's a losing gamble to me. Cares and dues have got me mourning. moaning, 'cause of all the troubles I see, life's losing gamble to me. Cares and dues have got me moaning. Every morning finds me moaning. Every evening finds me moaning. Every morning finds me moaning.
Ja, Musik, die ihr auch nicht unbedingt jeden Samstag hört im CH Special. Sie kommt von meinem heutigen Studiogast, dem Hardy Hepp, und er hat glänzige Augen, wenn er sich selber da hört, aus den 60er Jahren. Erinnerungen?
Ja, ich habe das wie vergessen. Das heisst, das war der Albert Werner, der beim Radio geschafft hat. Der hat das erste Pop-Programm gemacht und hat sich eingesetzt für Popmusik.
1968?
67. Und da konnte ich dann 3 Aufnahmen machen mit dem Radioorchester. Das ist da in diesem Haus.
Das war das Radioorchester Beromünster. Da sind also da schon da gewesen und haben die Platten aufgenommen. Hast du jetzt, wenn du deinen Song aus den 60er Jahren nochmal hörst, das Gefühl, der hat gut gealtert?
Also gut, ja, hat er, aber der ist nicht von mir. Das ist auch ein Cover. Das ist Bobby Timmons, Morning. Ich habe auch noch ein Lied von Willie Nelson gesungen und eins von Tim Hardin. Und wir sind dann auf Stockholm, das weiss ich, oder Albert Werner mit mir. Und dann habe ich dort mit dem grossen 120-Mann-Orchester dürfen spielen für den König von Schweden.
Unglaublich, was du alles schon erlebt hast in deinem Musikerleben. Wie bist denn du eigentlich überhaupt zu der Musik gekommen? Was hat dir die Initialzündung gegeben?
Ja gut, ich glaube, die ist wirklich pränatal im Bauch von meiner Mutter.
Wieso? Was hat sie für Musik gehört?
Meine Mutter war eine klassische Sängerin gewesen. Ja. Und meine Mutter ist von Zürich aufs Land gezogen und hat dann dort einen Chor geleitet, soviel ich weiss, die erste Frau überhaupt, die das machen konnte in der Schweiz. Sie hat mir einen Satz, der krank war. Sie hat gesagt, sie macht das ein Jahr, höchstens 2. Und dann hat sie fast 30 Jahre den Kirchenchor geleitet. Also ich bin, wenn du so willst, auch im Kirchenchor aufgewachsen, wie der Elvis oder Tina Turner oder so.
Also du hast wirklich mit der Muttermilch...
Ja, ich habe dann natürlich auch Blockflöte gespielt und dann habe ich in der ersten Klasse angefangen, Geige spielen und dann Gitarre.
Aber eben, das ist ja alles noch so traditionell. Irgendwann bist du dann ausgebrochen, oder? Ja. Was ist denn dort passiert?
Ich würde sagen, einfach Bach, Brahms, Schubert, Mendelssohn, Beethoven, wie die alle geheissen haben, die sind auch an der Wand gehangen und meine Mutter ist vor Ehrfurcht fast verflossen, oder wenn es um den Beethoven oder den Mozart gegangen ist. Und mich haben eigentlich gleichzeitig der Miles Davis und der Elvis weggeholt von dort.
Mhm. Wo hast du denn die gehört?
Ich hatte einen Freund gehabt, Zrüti, der Robi Rüdisüli. Der hat mir den Miles gezeigt. Und die Töchter vom Möbelhändler, die haben ein bisschen Geld gehabt, sind die einzigen mit einem Plattenspieler. Und die haben die ersten Elvis-Platten gespielt. Und das hat mich elektrisiert.
Und dann bist du vom Mendelssohn und vom Haydn weggekommen, sozusagen.
Richtig, aber ich bin nicht für immer weggekommen, überhaupt nicht. Ich habe dann auch später gemerkt, ich meine, ich habe es nicht weit gebracht mit der Geige, aber es hat mir viel geholfen, weißt du, wegen der Ton selber suchen, wegen der Reinheit. Und das ist einfach explodiert hier, die Musik.
Jetzt sind wir so tief in deiner musikalischen Vergangenheit gewesen. Wir kommen nochmal darauf zurück. Nach der Szene spielen wir nämlich den Hardy Hepp live zusammen mit seiner Band Hand in Hand. 1994 aufgenommen, live im chinesischen Kunming. Also du bist wirklich schon auf der ganzen Welt gewesen, sozusagen. Und man hört dann auch noch Krokodil und Hardy Hepp solo, dann in der Oldies-Stunde nach der 11. Also heute ganz im Zeichen vom Hardy Hepp. Ist der Hardy Hepp-Chor eigentlich immer noch aktiv?
Nein, der Hepp-Chor gibt es nicht mehr. Das letzte Konzert ist wahrscheinlich jetzt etwa 6 Jahre zurück. Aber es gibt 3 CDs. Und ich habe leichtes Gefühl, wenn ich jetzt sehe, Hardy Hill kommt nach über 40 Jahren zurück zu mir. Ich glaube schon, Sie haben es gar nicht recht geschnallt, um was es dort eigentlich gab beim Hepp-Chor. Weißt du, ich habe ja kritisiert, meine Freunde, der Hofer zum Beispiel, hat gesagt, ja, ich mache ja nicht Cowboy-Musik einfach mit Schweizer Text. Jetzt übertrieben gesagt, ich suche etwas Eigenes. Und ich glaube, mit dem Hepp-Chor habe ich das gefunden und habe einfach neue Lieder geschrieben.
Im Mai bist du 70 geworden. Happy Birthday, einer von
Thank
uns. Bist also im besten Rolling Stones-Alter.
Ich bin gleich alt wie du Mick Jagger, genau.
Genau. Bist aber nicht am letzten Sonntag?
Nein, am letzten Sonntag nicht, aber 1967 haben das, wir sind, glaube ich, das 5. gewesen, wo überhaupt dürfen ins Hotel. Der Blickredakteur und der Rolf Hegi und ich und noch 2. Der Hans-Rudi Jacki. Und dort bin ich mit den Rolling Stones zusammengetroffen, am Morgen um 11 Uhr oder so.
Und da macht man einfach Handshake oder über was redet man?
Brian Jones war ja unser Held eigentlich, weil der hat auch als... Der hat einfach irrsinnige Sachen beigetragen. Weißt du, zum Beispiel mit der Blockflöte, Ruby Tuesday oder so. Aber der Brian Jones, der ist also dort, ich glaube, es war schon um die 12 Uhr im Hotel, der ist mit dem Gesicht auf den Tisch gelegt und hat wieder mal gesagt, Bier. Und dann haben die Trotis wieder ein Bier gegeben. So. Die haben am Tag voran in der Tschechei, glaube ich, gespielt, in Prag. Und das ist also, long stories, komm, vergiss es.
Da hast du wirklich alle möglichen Seiten von der Rockmusik, auch die unappetitlichen, wahrscheinlich schon gesehen. Der Hardy Hip, wir spielen deine Musik jetzt zusammen mit dem Hip-Chor «Spati Sonne». Jemine, und im Hintergrund haben wir Betty Legler gehört, Hardy Hip, zusammen mit dem Hip-Chor. Und Hardy, dein letztes Konzert ist auch schon 2 Jahre her, also nicht mehr unbedingt ein aktiver Schweizer Musiker, aber du hast eine sehr bewegte Musikergeschichte hinter dir und über die werden wir heute Abend im CA Special reden. 1973 in New York mit den besten Studiomusikern zusammengesessen. Du hättest können einen zweiten Bob Dylan
Nein.
Wieso hast du die Chance an dir vorbeizulassen?
Nein, weißt du, das ist gleich, wie wenn es heisst, wenn der Polo Hofer zu Amerika wäre, dann wäre der Bruce Springsteen. Nein, stopp.
Also gut, wie ist es richtig?
Was?
Eben, wenn du sagst, halt, stopp. Wie ist es denn wirklich gewesen?
Na, was ist die Frage?
1973 hättest du einen Bob Dylan werden können.
Nein, sicher nicht. Nein, das ist ein grosser Dichter. Das ist, lass den Bob Dylan, das ist vielleicht die grösste überhaupt musikalische Neuerung gewesen. Ich weiss noch, ich war Plattenverkäufer im Globus Provisorium, wo jetzt immer noch ist, wo der Coop ist unten beim Bahnhof. Und es war ein Welthit von Eric Burdon and the Animals, The House of the Rising Sun.
Ja.
Und alle haben das gekannt. Und jetzt kommt die Platte und dort ist das Lied auch drauf. Das ist ein altes Volkslied eigentlich. Und da singt einer statt wie der Burden, da kennst du die Version wahrscheinlich, «There is a house in New Orleans». Ich habe gesagt, jetzt müsst ihr das hören, das ist ja mad, was ist das? Das ist Bob Dylan. Die meisten haben dann da noch gesagt, Bob Dylan. Und ich glaube, der Dylan ist wirklich für mich einer von der absoluten Giganten weltweit. Und auch wenn es heute gibt's mal ein schlechtes Konzert und ein besseres. Aber ich weiss noch, wo das Album rausgekommen ist, von dieser Trilogie, die er gemacht hat, da vor etwa 15 Jahren. Da kommt so Musik, David Lanois hat das produziert, Daniel Lanois. Und dann kommt so Gitarre rein und dann singt der Dylan «I'm walking». Und als ich das gehört habe, ich gewusst, ich bin noch gar nicht gelaufen auf dieser Welt. Also bitte einfach...
Also ich finde, immerhin machst du ihn sehr gut nach, den Bob Dylan. Oder?
Nein,
also
nein,
so
nein,
weit
nein.
Weg bist du doch nicht. Aber was ich eigentlich wollte sagen, du hättest die einmalige Chance gehabt zu einer Weltkarriere. Weil ja, du bist da, 1973 ja. Bist du im Studio gesessen, wirklich mit guten Musikern. Cat Stevens ist auch noch dort gesessen und hat das gut gefunden, was du gemacht hast. Und doch ist das Album bis heute nicht rausgekommen. Erst heute sitzt du da und wir können über das Album Hardly Healed reden. Wieso?
Das stellt
du...
mich auf. Ja.
Eben, aber wie, das stellt dich auf. Ja. Wieso sind wir nicht schon früher dran gewesen? Ich meine, 1973 hat es SRF 3 noch gar nicht gegeben.
Es ist eine lange Geschichte und eine komplexe Geschichte. Aber nochmal kurz gesagt, wir haben das Album eingespielt. Da sind auch hinten dran Sachen gelaufen, die ich gar nicht gewusst habe. Weißt du, George Grunz war ja nicht Producer, sondern Arrangeur. Aber er war auch Leiter vom Jazz Festival Berlin. Und er hat sicher seine Connections ausgebaut hier und hat die Band zusammengestellt. Der Siegfried Loch, der hat das produziert.
Deutscher Musikmanager.
Mm-hmm. Plattenboss aus Leidenschaft heisst sein Buch, das rausgekommen ist vor zwei Jahren. Und der hat mich mit dem George Grunz zusammengeführt.
Mit dem Basler Jazzer eigentlich.
Richtig.
Also wirklich auch er, eine grosse Figur. Also
sicher schon.
Optimale Voraussetzungen.
Ja, und dann ist es eben darum gegangen, dass wir vor dem dritten Album für Warner Brothers, das erste hat geheissen Hip, Hahn und Huhn, das zweite eben Hardly Healed, und dann habe ich den neuen Vertrag nicht unterschrieben. Weil sie haben wollen bestimmen, was für Lieder dass ich singen muss. Ganz einfach so. Und auf das hin, wo ich den Vertrag nicht unterschrieben habe, habe ich dann ein Telefon bekommen von Hans-Rudi Hassler. Der ist dann später Chef geworden von Warner Home Videos. Und der hat mir gesagt, Hardy, ich habe noch zwei Pack gerettet für dich. Sag ich, was gerettet? Sagt er, ja, jetzt geht gerade die ganze Hardly Healed Produktion in die Schredderanlage.
Zwei Packungen, also Bänder? Hat er
Nein,
noch...
zweimal 25 LPs hat er mir LPs. Noch gemischt.
Und die sind dann bis heute bei dir irgendwo im Estrich oben trocken gelagert worden?
Ja, ich habe natürlich eben dann probiert, die Aufnahmen überzukommen und habe sie dann vor 20 Jahren, auch jetzt schon vor 20 Jahren, genau am 50. Geburtstag, zurückgekauft. Für 25'000 D-Mark von den Warner Brothers und habe dann gemeint, jetzt gehört es mir. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe erst recht an der Produktion, noch nicht an der Verlagsrecht. Und dann ist es nochmal weitergegangen. Und vor 10 Jahren habe ich dann auch das Recht bekommen, der Musik. Und jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich entstanden ist. Vielleicht auch, weil es billiger ist, etwas zu produzieren. Vor allem haben wir es nochmal gemischt. Also das ist dann schon noch wichtig, weil die haben die Aufnahmen total kaputt gemischt. In selber eine Nacht. Und da hast du meine Gitarre zum Beispiel nicht gehört, etc., etc. Und wir haben es dann neu gemischt, das Album, im Kernstudio in Köln. Und es ist eigentlich noch verblüffend, wie du jetzt hörst, 1:1, wie das aufgenommen worden ist damals. Und das tönt immer noch in dem Sinn ziemlich präsent.
Das ist eigentlich spannend. Eben eigentlich ein verlorenes Album, ein zerstörtes Werk, das jetzt mal wieder auftaucht aus der Vergangenheit. Ich habe gehört, es sei vor allem ein Song gewesen, der dir so ein bisschen den Gong gegeben hat, weil man hat nicht wollen, dass der Nummer 1 ist von dem Album.
Jawohl.
Der Indianersong Tatanka Yotanka.
Genau.
Der Text von einer Rede von einem Indianerhäutling vom Sitting Bull. Das war der Stein vom Anstoss gewesen, dass du nicht wollen hast, dass man den hinterher schiebt auf dem Album.
Es ist Folge. So, sie haben das natürlich wählen, weil das ist der Siegfried Loch in Deutschland, Warner Brothers International, und das sind die Gebrüder Nesui und Ahmet Ertegun in New York. Das sind ja quasi die Erfinder von der Schallplatte, wenn du so willst, Besitzer von Atlantic Records, Rolling Stones, die haben den Ray Charles gross gemacht. Und die haben das Lied gesagt, das ist super, die Rede eben vom Sitting Bull, aber das sollte nicht ein Anfang kommen. Und dann habe ich darauf beharrt und gesagt, das muss ein Anfang kommen, weil das ist, was ich erlebt habe, wo er sagt, mein Land hatte mal einen guten Namen gehabt und jetzt hat das Land einen schlechten Namen. Und ich will wissen, wer schuld ist, dass das Land einen schlechten Namen bekommen hat. Und im Vertrag ist eben gestanden, dass ich bestimmen kann, welches Lied wo ist, und da habe ich darauf beharrt. Und das hat sicher mit der Rolle gespielt.
Hören wir das Stück an, wo dir so wichtig ist, dass es Nummer 1 ist von dem Album, das jetzt rauskommt. Tatanka, Jotanka.
Grown up with the feelings I have.
zum ersten Mal am Radio einen Song, der 1973 aufgenommen worden ist, und ihr hört ihn da zum ersten Mal im CA Special auf SRF 3, Tatanka Jotanka vom Hardy Hip mit dem Text von der Rede von einem Indianerhäuptling, nämlich vom Sitting Bull. Hardy Hip, bist du als kleiner Bub mehr der Indianer oder der Cowboy?
Ich glaube, ich war schon mehr ein Indianer gewesen, aber die Indianervorstellungen, das ist natürlich auch ein Mythos. Ich habe zum Beispiel jetzt, wo es um das Album gegangen ist, noch ein bisschen weiter recherchiert und habe gelernt, dass ja der Sitting Bull, also Tatanka Jotanka, der ist ja von zwei Indianern am Schluss gemeuchelt, gemordet worden.
Also auch nicht unbedingt alles so positiv, wie man es vielleicht gerne sieht, aber deine Sympathie, das zeigt ja auch der Song, ist bei den Indianern.
Ja, verstehst du, er ist ja mit dem Buffalo Bill auf Tournee gegangen.
Ja.
Und das war in dem Sinne ein Cowboy gewesen. Und der Sitting Bull ist geritten als Indianer und wollte eigentlich wissen, wie das so ist mit diesen Weissen. Und nach diesen Erfahrungen, die er gemacht hat, hat er dann in dieser Rede, die er halten durfte, eben gesagt, ich weiss nicht, was das ist. Mein Land hatte mal einen guten Namen gehabt und jetzt hat es einen schlechten. Und ich will wissen, wer ist geschuldet daran.
Ein Song, der im damaligen Amerika natürlich gar nicht gut angekommen ist. Und das war dann auch der Grund gewesen, eben, dass es da Streit gegeben hat. Du hast ihn als Nummer 1. Deine Plattenbossen hätten dann lieber ein bisschen weiter hinten gehabt.
Richtig.
Du bist hier in New York mit der Crème de la Crème von der amerikanischen Studiomusiker im Studio gewesen, zusammen mit dem Basler Jazzer George Grunz, finanziert von einer grossen Plattenfirma. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu diesen luxuriösen Bedingungen?
Ja, es ist ja so, du hast einen Lauf von «Walking on this Road», das war die erste Aufnahme gewesen. Die haben wir hier in der Schweiz gemacht und dann hatte ich einen Vertrag in Deutschland mit Liberty United Artists und habe dort 3 Singles aufgenommen, habe mich aber verkracht, weil die haben eben auch wollen eigentlich die Stimme rausoperieren und ich kann nichts sagen, muss einfach nur singen. Und dann bin ich abgetaucht in den Untergrund und dann ist das Krokodil gekommen. Und dann hat wieder der gleiche Siegfried E. Loch das gehört und hat uns eingeladen für Probeaufnahmen. Und dann hat das Krokodil einen Plattenvertrag bekommen. Und dann habe ich 2 LPs mit dem Krokodil gemacht und dann bin ich beim Krokodil ausgestiegen. Und der Loch hat mir gerade schon offeriert, weil jetzt Warner Brothers International anfängt in Deutschland, dass ich dort einen Deal unterschreiben kann.
Ein riesen Deal? Also hast du, glaube ich, einen Vorschuss bekommen in 6-stelliger Höhe?
Hätte ich bekommen. Ich habe einen Deal gehabt, ganz genau habe ich 1'000 Mark bekommen, jeden Monat.
Ah, doch nicht so viel.
Vorschuss auf zu erwartende Autorenrechte hat das geheißen. So habe ich angefangen und habe so können überleben und bin auch so das halbe Jahr auf Amerika und habe dort dann die Lieder geschrieben für das Hardly Healed. Und nach dem Hardly Healed haben sie mir die Offerte gemacht mit viel mehr Geld. Und aber auch sie wollen bestimmen, was ich singe.
Und da bist du nicht drauf eingegangen?
Nein, da bin ich nicht drauf eingegangen. Aber darum haben sie die Platte verschredert.
Genau, aber das hat ja 1973 ein unerfüllbarer Traum müssen sein müssen für jeden Schweizer Musiker, wenn da Amerika winkt, oder?
Hast du schon gedacht, oder?
Alle anderen sind wahrscheinlich neidisch gewesen, von Polo Hofer bis...
Nein, der Hofer hat mir zum Beispiel mal gesagt, das ist nicht interessant, der Hofer hat mal gesagt, ja, wir hätten auch gehört und so von dieser Platte, aber wie es tönt, hat uns nicht interessiert. Also, es ist gar nicht so weit gekommen. Ein paar Journalisten haben das schon gehabt. Ich habe einen Artikel vom Tagesanzeiger bis zum Spiegel und Bardo und Deutschland. Das heisst, die Journalisten sind bemustert worden mit dem Album. Aber wirklich im Verkauf ist es nicht gekommen. Das sind nur ein paar wenige Exemplare.
Aber grossen Neid hast du nicht gespürt, jetzt so aus der Schweizer Musikszene?
Nein, überhaupt nicht.
Aber eben, du hast prima Voraussetzungen gehabt. Wir haben jetzt schon gehört, was das schief gelaufen ist. Du hast einfach deinen sturen Grind gehabt, kann man das so sagen? Du hast das eigentlich rückblickend so ein bisschen bedauern, dass du da
nicht
mitgemacht
hast. Nein, den sturen Grind habe ich auch noch, immer noch. Und der ist vielleicht noch sturer geworden. Ich habe einfach gesagt, ich singe nur, was ich kann dahinter stehen.
Ja, aber eben, wenn es jetzt um Titelreihenfolge geht, ist doch ein Detail.
Ja, ist das ein Detail, wenn du ein Album machst, das quasi ein Konzept ist? Ich bin natürlich ein Dramaturgiefreak, das ist klar. Wenn ich sage, das kommt an Anfang.
Ja.
Das Album ist ja so gesehen jatziger geworden, als ich das eigentlich gedacht habe. Gottlob, ist der David Spinoza zum Beispiel dabei gewesen, ein klarer Popmusiker. Mhm. Aber der Grunz, mein Freund Grunz, hat natürlich immer gesagt über Popmusik, wenn ich dem wollte Van Morrison zeigen oder so mit der Bläser, hat er immer gesagt, die können alle nicht spielen.
Aber gewisse Kompromisse muss man doch auch als... oder besonders sogar als so einen talentierten Musiker, wie du einer bist, eingehen.
Gut, ich meine, ich will mich überhaupt nicht mit denen vergleichen. Wir reden nur über den Mechanismus. Aber wenn du jetzt den Elvis nimmst, den grossen Elvis, meine Frau steht ja nicht auf den, aber ist gleich. Sie hat mir sogar ein Bild heimgebracht vom Elvis, habe ich jetzt wohl noch aufgehängt. Aber wenn du siehst, wie er geändert hat mit den Tabletten, die heim, oder noch viel verrückter, wenn du Michael Jackson, Gottlob, haben wir das alles gehört, was er gemacht hat. Aber der Mechanismus, Geschichte und mit dem Doktor und den Medis, das ist Katastrophe. Und ich hätte mich nie mit denen verglichen. Wahrscheinlich hat es mich einfach, wenn ich gesagt habe, der Baum von Switzerland dort hergezogen, wo ich jetzt bin. Und ich habe eine Familie und habe 3 tolle Kinder. Und ich bin, das ist vielleicht ganz wichtig noch für mich, das war so die Zäsur, wo sie die Platten verschreddert haben, dass ich einfach gerade ganz abgestellt habe mal mit dieser Musikbranche und nur noch gezeichnet habe, was ich immer schon gemacht habe und gemalt habe. Und dann habe ich gerade angefangen, können Zeichnungen verkaufen. Und das ist bis heute mein zweites Standbein, sicher.
Die Musik ist dir aber weiter natürlich am Herzen geblieben. Jetzt hast du dich eingesetzt, dass das Album überhaupt kann veröffentlicht werden. Wie zeitaufwendig ist denn eigentlich der Kampf gewesen und wie viel hat er gekostet?
Das ist jetzt eine Frage. Jahrelang. Also das Dossier ist irgendwie 15 cm hoch und ich weiss, es haben der Anwalt von Andi Vollenweider hat mir probiert zu helfen, der Anwalt von der Swiss hat mir probiert zu helfen, der Claude Nobs persönlich, der ja mit der Warner Brothers Connected war, hat mir probiert zu helfen und niemandem ist das gelungen. Und mir hat ein Freund, der bei mir einmal in einem Malkurs war im Bündnerland auf meinem 50. Geburtstag für jedes Jahr 500 Franken geschenkt, macht 25'000, dann bin ich das geholt.
Mit 25'000 hast du deine Originalbänder sozusagen zurückgekauft?
Richtig, sie haben 50'000 wollen und ich bin fast mafiamässig dann am Schluss mit dem Scheck gegangen und gesagt, da ist der Scheck und jetzt will ich aber die Bänder.
Und so hast du es bekommen? Ohne weitere Bedingungen?
Nein, aber eben, ich hatte dann die Rechte noch nicht, die Songs, die sind immer noch beim Verlag.
Was hast du dann noch machen müssen?
Ja, jenes Büro. Also wenn du es genau wissen, es gibt einen Begriff, der auftaucht, ist dann, das heisst Rückrufrecht. Und es gibt auch ein Buch «Schweizer Musikrecht» von Poto Wegner. Dort ist mein Fall beschrieben. Einfach, ich habe damals gesagt, ich will, dass mein Name nicht vorkommt. Ich konnte ihnen belegen, dass sie nichts gemacht haben für die Musik. Und im Vertrag, ursprünglichen Vertrag, ist ja gestanden, dass sie sich einsetzen müssen, um die Musik zu verbreiten. Und das ist ein neues Gesetz, das dann dazugekommen ist, wahrscheinlich in den 90er Jahren. Und aufgrund von dem sogenannten Rückrufrecht mussten sie es an mich abtreten.
Es ist ein jahrelanger zeitraubender, und kräfteverschleissenden Kampf gewesen, um dein eigenes Werk eigentlich, das ja du aufgenommen hast 1973, hat dich das manchmal frustriert?
Ja, weißt du, ich habe nicht nur das gemacht, ich bin weitergegangen im Leben. Und heute würde ich ja sagen, als Thurgauer würde ich sagen, ein Maler muss malen. Aber ich habe immer wieder ein bisschen daran geschafft. Und das ist fast vielleicht ein Zufall. Und mein Freund Dude Dürst hat mir natürlich auch geholfen, dass du das Album jetzt hast können realisieren. Und das kostet eben auch nicht mehr so viel, weißt du, eine CD zu produzieren.
Und eben, das muss man ja sagen, es ist alles neu abgemischt worden. Da hören wir jetzt rein, wie das tönt. Das Album aus dem Jahr 1973. Das ist der Titelsong «Hardly Healed».
Life just young. Now the world looks overgrown and overworn. I'm old, just revealed, hardly healed. Alive. Yeah. saw when I was slick to life, I'm hardly healed.
Zum ersten Mal, wo man diesen Song überhaupt hören darf, SRF 3 im CA Special, der Hardy Hepp, mit dem Titelsong von seinem legendären Album Hardly Healed, 1973 aufgenommen in New York und erst jetzt kommt es raus. Und wir haben es gesagt, aufgenommen wirklich mit der Crème de la Crème von der Studioszene. Wir könnten jetzt hier ein paar Namen nennen. Wir sagen vielleicht nur zwei, die hier im Studio gewesen sind. Ich glaube, sie haben selber nicht gespielt, sie haben nur zugeschaut. Cat Stevens und Betty Midler.
Ja, aber was? Ja, also ich meine, man muss da schon ein bisschen aufpassen. Also nehmen wir den Bassist Ron Carter. Das ist der berühmteste Bassist heute, was gibt, der lebt noch. Und das war der Bassist gewesen, vor allem auch von Miles Davis. Aber der Ron Carter spielt auf über 2000 Alben mit. Also auch da irgendwie den Ball flach behalten.
Mhm. Aber immerhin, er war dort auch dabei gewesen bei dir.
Ja, und der Cat Stevens hat dann eben die Band nicht mehr bekommen, nur noch einen Teil davon.
Eben, du hast sie gehabt, er nicht.
Ja, aber das habe ich eben am Loch zu verdanken und am Grund zu verdanken und diesen Gebrüdern Örtigung.
Wie war denn die Zusammenarbeit gewesen mit diesen wirklich grossen Namen?
Super. Super. Ja. Weißt, ich habe mich auch gar nicht Musiker genannt, weil ich bin auf keinem Instrument irgendwie gut, schaurig gut. Aber ich weiss noch, dass ich zum Ron Carter mal gesagt habe, weil, man muss wissen, mein, das Album haben wir in 4 Sessions an 3 Stunden aufgenommen. Also das
unglaublich.
12 Stunden.
Wäre heute nicht mehr machbar, so schnell.
Oder? Und da hat es, glaube ich, 3 Take Ones drauf. Und ich sage noch zum Ron Carter, stört es dich, er als Bassist? Weißt, ich links immer Doppelbass und so. Und ich weiss noch, wie er gesagt hat, Brother, let's play. No problem. Brother, let's play. Und ich habe gewusst, jetzt musst du es nur bringen. Wenn du da den Groove nicht hast, bist du da draussen, oder?
Eben 4 dreistündige Sessions, das gibt 12 Stunden, wo ich im Studio gesessen bin.
Mach wohl jede Stunde.
Langt das überhaupt? Geht das überhaupt, um ein Album zu machen? Also heute würde man sagen, nein.
Ja, der Loch hat dann in seinem Buch geschrieben, es ist wirklich also fast alles verkehrt, was er dort geschrieben hat. Und er hat gesagt, ich hätte es halt nicht geschafft, als Popmusiker mit denen mitzuhalten. Dabei ist klar gewesen, ich mache einfach einen Pilot, wo ich habe ja Gitarre vor allem gespielt und Klavier und habe einfach gesungen, dass die wissen, wo der Song durchgeht, oder? Mit der Pilotvoice. Aber die Stimme, die du hörst drauf, die habe ich später in Hamburg aufgenommen.
Eben, die hast du später noch aufgenommen, genau. Welchen Stellenwert hat denn das Album «Hardly Healed» heute in deiner musikalischen Biografie?
Ja, jetzt also heute gerade mega. Es gibt auch Freunde, die meinen, das ist das Beste, was ich gemacht habe. Aber für mich ist es einfach eine ganz klare Entwicklung, wie es dann weitergegangen ist. Und ich habe ja dann auch Filmmusik gemacht. Zum Beispiel für den Xavier Koller habe ich ja 4 Filmmusiken gemacht. Das gefrorene Herz, der schwarze Tanne. Habe Theatermusik gemacht am Neumarkt und im Schauspielhaus. Und habe vor allem den Hepchor gemacht. Das ist für mich als Autor eigentlich wichtig gewesen.
Bist denn du heute zufrieden, wenn du so zurückschaust? Eben hier 1973 bist du vielleicht an einer Weiche gestanden. Hättest du vielleicht voll durchstarten können? Hast du dich dafür entschieden für die Eigenständigkeit? Hast du dich nicht verkaufen der Plattenfirma? Ist das richtig gewesen, jetzt rückblickend?
Ja, es ist für mich richtig gewesen. Aber weißt du, von der Plattenfirma her ist es etwas anderes. Der Loch widerschreibt ja in seinem Buch, der Erdogan hat ihm gesagt, du musst 2 Ohren haben. Du musst Ohren haben, für was verkauft. Und dann deine Lieblingsohren, die kannst du nachher einstellen. Und ich bin nicht nur zufrieden, ich bin eigentlich glücklich, wie das rausgelaufen ist. Aber das hat damit zu tun. Der Loch hat ja immer gesagt, wir beurteilen die Leute nur nach ihrer Erfolgsfähigkeit. Und die habe ich wahrscheinlich nicht. wenn du jetzt den Mark Sway nimmst als Beispiel, ich verfolge den auch, ich habe ihn auch mal kennengelernt, dann, der ist in dem Sinn erfolgsfähig. Und ich glaube, ich bin das nicht, weil ich noch jemand anders tendiert habe, und zwar in Richtung von meiner polyvalenten Werkstatt, wo ich Text schreibe, Gedicht schreibe, wo ich Zeichnungen mache, wo ich Bilder male, wo ich komponiere. Aber das ist Stefan Eicher zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel für mich. Ich weiss noch, als ich das erste Mal gesehen habe, am Fernsehen, allein mit Maschine in der Roten Fabrik, habe ich gesagt zu meiner Frau, ich muss sofort schauen. Das ist ganz interessant. Und der macht das. Voll und ganz. 24 Stunden am Tag. Aber der ganze Trip, der neben drum herum ist, nimm einen Fernsehgig. Du singst 3 Minuten, aber sie lassen einfach eine Platte laufen, oder? Das ist quasi Playback. Aber bis du 30 gemacht hast, all das Dings, bis das, und Hotel und innen und außen und so, das liebt mir nicht.
Das wäre dir einfach zu viel gewesen.
Ich bin genug in der Hotel gewesen, ich habe es gesehen. Ich will eigentlich gar nicht. Ich muss nie mehr in ein Hotel.
Der Stefan Eicher hat sich auch mal über das Leben in dem Hotel beklagt. Also, da sprichst du ihm wahrscheinlich auch aus dem Herz. Aber das ist ja wahrscheinlich einfach der Preis, den man zahlen muss. Du hast vielleicht einen anderen Preis gezahlt, weil du dich jetzt anders entschieden hast. Hast du vielleicht auch viele Entbehrungen müssen auf dich nehmen?
Ja, ich habe natürlich immer wieder Lampen gehabt und Entbehrungen sind vor allem auch stutzmässig, ist das Huren extrem gewesen, das gebe ich zu. Und dann noch so Abenteuer. Ich meine, wir sind ja ein Bündnerland. Das muss ich auch sagen. Bei dieser Diskussion jetzt mit der Frau Rickin, was weiss ich, wer da von der Stadt Wohnungen hat. Wir sind im Hechtplatz auf Abbruch gewesen. Im Rabenhaus. Das heisst, ein Jahr höchstens anderthalb. Nachher sind wir 15 Jahre da gewesen. Aber als ich eine Loge wollte, weil ich mit meiner Frau eine Familie gründen wollte, dann haben sie mich vom Wohnungsamt aufs Notwohnungsamt verwiesen. Und der hat gesagt, gehen Sie arbeiten. Und so bin ich dann ins Bündnerland. Nicht, weil ich in die Berge wollte, sondern einfach etwas haben müssen finden. Weißt, das vergisst man auch gern. Wenn du Musik machst, das tönt ja. Und das stört, ausser sie zahlen die Eintritt für ein Konzert. Aber wenn du immer am Proben bist, was meinst du, was ich alles Klavier rumzügelt habe und Teppich unter die Füße und alles. Das sind alles Sachen. Also das Umfeld, oder, ist einfach relativ schwierig. Und dann müsstest du auch jemanden haben, der dann das wirklich managt, weißt.
Trotz allen Entbehrungen würdest du aber sagen, der Weg hat sich gelohnt. Du bist jetzt gerade 70 geworden.
Ich bin glücklich.
Bist glücklich.
Mein Leben ist gut.
In einem Artikel habe ich über dich gefunden, von dir zitiert, der Samuel Beckett. Alles seit je, nie was anderes, immer versucht, immer gescheitert. Einerlei wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern.
Als ich auf Zürich bin, als ich Lampen hatte, die Heim mit meinem Vater vor allem, und niemand kennt hat, Zürich, habe ich bei Null anfangen. Ich wollte ja in die Schauspielschule. Weißt, es ist ja so, ich wollte mit 14, sagen wir, ich Sänger werden, mit 16 ich wollte Kunstmaler werden und mit 18 Schauspieler. Und da habe ich Samuel Beckett Endspiel das Licht gemacht, abends Maria von Ostfelden. Mhm. Und Beckett ist für mich ganz wichtig. Vor allem
und Scheitern gehört einfach auch dazu?
Ja, ich glaube schon. Tatsächlich. Ich habe mich so lernen, dass ich nicht gewusst, dass das ein Leben lang geht. Aber unterdessen habe ich es, glaube ich, gecheckt.
Und Scheitern hat dann auch letztendlich etwas Positives?
Ja, ich bin vorhin gerade mit meinem Sohn zusammen gewesen. Ich meine, ich habe 3 Kinder und die sind aufgestellt. Und ich habe jetzt seit 15 Jahren, als ich da im Hintertag auch die alte Fabrik gerettet habe vor dem Abbruch, einfach optimale Bedingungen. Ich habe schon 50 Musiker und Sänger in meinem Atelier gehabt. Also ist alles gut und ich störe jetzt niemanden mehr, wenn ich Musik mache.
Kannst voll laut drauf los musizieren.
Und habe einen grossen Garten, ob schon ich keinen mehr wähle, mit dem kaputten Rücken, aber der macht mich auch glücklich.
Schön, ein glücklicher Musiker bei uns, der vielleicht eine grosse Chance 1973 verpasst hat, aber das Glück, das ist bei dir geblieben, das ist doch schön. Hardy Hepp, einen weiteren Song ab deinem legendären 73er-Album «Take Care of My Lady».
Mountain boy went far away from home to find his fortune elsewhere. Before he left his town, he gathered all his friends, told them to take care. Oh, oh, oh. Take care of my lady.
Take Care of My Lady. Und interessant ist, wenn ich jetzt am Hardy Hepper so zuschaue, wie er zulässt, dann kommt es mir so vor, wie wenn du einen anderen Sänger würdest hören. Gut, das ist ja auch über 40 Jahre her, dass du das gesungen hast, aber ist es für dich auch wie ein anderer Sänger, den du da hörst?
Ja, das ist vielleicht noch gut, wenn man kann aussen dran stehen und schauen und kritisch hören.
Und wie kommt es dir vor heute?
Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt überwältigt von dir, was du da alles ausgraben hast und wie du das zusammengestellt hast.
Gut, ich habe deine, vor allem dein Album ausgraben, wo ja du vor allem ausgraben hast.
Ja, aber Hepp und Selma und so Zeug und Radiokäste, ich meine, ich muss zuerst in Ruhe, ich kann dir sagen, ich muss in Ruhe das hören.
Musst du es nochmal setzen
lassen? Wie kann ich das hören?
Es gibt die Sendung als Podcast.
Was ist jetzt das schon wieder?
Podcast? Das ist Internet, das ist ja, srf3.ch.
Und dann kann ich das hören?
Kannst du die Sendung, die wir jetzt am Aufnehmen sind, kannst du selber noch einen schönen Gruß jetzt sagen?
Ah ja, einen schönen Gruß, alle, die da hören. Jawohl, ciao miteinander.
Danke. Genau, und nachher hörst du das selber dann auf dem Podcast.
Arrivederci.
Genau. Hardy Hepp bei uns im Studio, danke vielmals. Sehr spannend gewesen, mit so einer Musiklegende wie dir da zusammenzusitzen. Hast einen Haufen spannende Geschichten ausgraben, wirklich ausgraben und auch deine CD aus dem 73 ausgraben. Lohnt sich zum Nachlosen als Podcast.
Danke vielmals.
Wünsche dir einen schönen Abend. Komm gut heim, lass uns gut sitzen.
Okay.
Das Augenbrauen-Piercing hat er vor einem halben Jahr mal rausgenommen. An Scheele der Frisur ist er jetzt gewöhnt, die dreht er neuerdings auch im Ausgang schon. Wie der Parfüm, der nach Vanillepudding schmeckt und einem etwas im Kopf dort hinten links lernt. So steht er da am Tresen mit seinem vierten Gummibär, schaut sich die Szene an und gähnt. Er hat den Bart, aber einen Fleck, der will in der Sonntagszeitung gestanden ist, der sagt der heisse Scheiss. Manche sagen der gleichem Johnny Depp, aber sieht aus wie ein Junge, Joseph Theis. Mails, wo wollen sie weiter, wo der Delfin retten, schickt er weiter all seine Freunde. Fotos vom Geburtstag hat er auf Facebook wieder gelöscht, er hat da so seine Gründe. Fünf Jahre ist er Human Resource Abteilungsleiter. Übervisiv im Ball den neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet's, manchmal ist's heiter. Manchmal regnet's, manchmal ist's heiter. Elektropartys gibt er sich mit den Jungs manchmal recht erb den Rest. Zum Kuscheln mit der Freundin auf dem Ikea-Sofa nimmt er Coldplay oder Johnny Cash. Er hat aufgehört rauchen und er joggt jetzt chli mehr und er geht auch chli fitte. Sein Intimtrimmer sei auf 6 mm eingestellt, sagt er gerade einer und schaut auf ihre innere Welt. Fünf Jahre ist er Human Resource Abteilungsleiter. Übervisiv im Ball den neuen Job, sagt er. Etwas mit Menschen, vielleicht als Nachtzugbegleiter. Manchmal regnet's, manchmal ist's heiter. Manchmal regnet's, manchmal ist's heiter. Manchmal regnet's, manchmal ist's heiter.